Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Mehr als 11.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden in Deutschland. Ja, jetzt haben wir diese Zahl, nur was machen wir damit? So eine Zahl kann ja ganz unterschiedliche Reaktionen auslösen, ne? Also sie kann Angst machen, sie kann verunsichern, sie kann einem komplett am allerwertesten vorbeigehen. Man kann drauf rumdenken und man kann natürlich fragen, also was heißt das jetzt? Und genau das machen wir im frischen Podcast vom Update heute am Donnerstag, den 22. Oktober. Und zwar machen wir das sehr ausführlich. Also wir wollen wissen, was ist jetzt anders als im März? Steigen die Zahlen vielleicht nur deshalb, weil mehr getestet wird? Wie hoch ist die Sterberate? Es gibt wirklich sehr, sehr viele Fragen, mit denen wir euch nicht alleine lassen wollen. Und die Antworten bekommt ihr gleich. Außerdem habe ich gesprochen mit Veronika Gräve.
Ich glaube, erstmal habe ich mich sehr gefreut und auch, glaube ich, so ein bisschen durch die Wohnung getanzt. Mein zweiter Gedanke kommt aus meinem Engagement im queeren katholischen Bereich. Okay, erstmal Vorsicht, erstmal langsam.
Veronika hat sich, ja, gefreut, erstmal über das, was Papst Franziskus gesagt hat, und zwar in der Doku, nämlich dass gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften geschützt werden müssen. Veronika ist queer und sie ist Katholikin. Und warum sie sich gefreut hat über das, was der Papst da gesagt hat, über sein Statement, aber eben auch weiterhin kritisch bleibt, das erklärt sie euch gleich ausführlicher. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Nur noch ein paar Tage, dann könnte Weihnachten sein, wenn man so rechnet wie die Bundeskanzlerin Ende September.
Dann würden wir von 2.400 auf 4.800, auf 9.600, auf 19.200 kommen.
Und diese 19.200 Neuinfektionen pro Tag, die könnten wir eben an Weihnachten haben, das hat Angela Merkel vermutet. Vielleicht ist das aber schon früher der Fall, wenn wir uns eben die Zahlen von heute angucken.
In Deutschland gibt es zum ersten Mal innerhalb eines Tages mehr als 10.000 Corona-Neuinfektionen. Das Robert-Koch-Institut meldet knapp 11.300 bestätigte neue Fälle.
Inzwischen ist die Situation insgesamt sehr ernst geworden. Wir wissen nicht, wie sich das Infektionsgeschehen weiterentwickelt. Aber derzeit haben wir noch die Chance, die weitere Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Und jeder und jede kann dazu beitragen.
11.287 Neuinfektionen innerhalb der letzten 24 Stunden. Im Update wollen wir uns jetzt mal ganz genau diese Zahlen angucken. Wirklich Stück für Stück. Und das machen wir zusammen mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth. Volkert, es gibt sehr, sehr viele Fragen zu diesen Zahlen. Ich habe mal geguckt auf Social Media. Das gibt, glaube ich, so einen ganz guten Überblick, was die Menschen da wissen wollen. Fangen wir einfach mal an mit Aiten. Der ist auf Twitter unterwegs und der will wissen, wie unterscheidet sich die aktuelle Situation eigentlich von der im März?
Ja, da gibt es eigentlich zwei Antworten drauf. Da gibt es einmal Ähnlichkeiten und das ist, wir sehen diese exponentielle Entwicklung. Das heißt, die Zahlen sind in der vorletzten Woche deutlich angestiegen und in dieser Woche, da war der Anstieg noch schneller. Und wenn wir nichts tun, dann wird er nächste Woche wieder steiler sein. Das eskaliert einfach. Das ist das Wesen von so einer Epidemie. Also diese Dynamik, die ist im Grunde genauso wie im Frühjahr. Aber es gibt zwei entscheidende Unterschiede. Erstens, die Zahlen sind im Moment noch nicht ganz so hoch, was die schweren Verläufe betrifft. Und das liegt vor allem am zweiten Unterschied. Das ist, die Leute, die sich zurzeit anstecken, die sind jünger. Wobei jünger, das wird hier großzügig ausgelegt, unter 34. Die stellen den Großteil der Infizierten, deren Verläufe sind tendenziell milder. Das Alter, das ist ja der größte Risikofaktor bei Covid-19. Der Großteil der Verstorbenen in Deutschland, über 85%, die waren älter als 70 Jahre. Aber auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, auch junge Gesunde kann SARS-CoV-2 wirklich schwer erwischen. Da gibt es ja diese langfristigen Folgen, dieses sogenannte Long-Covid, diese Erschöpfungssymptome, neurologische Probleme, die können auch nach milden Verläufen auftreten. Also wir sehen die Dynamik wie im Frühjahr und trotzdem sind die Intensivstationen nicht überlastet, weil es aktuell eben eher Jüngere sind.
Bei diesem Vergleich, was ist jetzt anders zum März, lesen wir auch immer wieder, auch in diesem Fall hier von Marion auf Twitter, die Zahlen steigen ja nur, weil mehr getestet wird. Stimmt das?
typischer Fall von Jein. Ja, es stimmt, es wird natürlich viel mehr getestet als im Frühjahr. Es wird vor allem auch anders getestet. Damals gab es die Tests ja eigentlich nur für Leute, die wirklich schon Symptome hatten. Heute gibt es Tests bei Reiserückkehrern, bei Kontaktpersonen, die sind tendenziell gesund. Das sind wirklich relevante Unterschiede. Aber schon seit vielen Wochen haben wir ungefähr eine konstante Zahl von Tests, so zwischen 1,1 und 1,2 Millionen in der Woche. Und obwohl diese Zahl der Tests konstant ist, erhöhen sich die positiven Befunde ständig. Das haben sich in dieser Zeit etwa verfünffacht. Und das liegt eben nicht an der veränderten Teststrategie, die ist ja gleich geblieben. Das ist die ganz reale Ausbreitung von SARS-CoV-2 bei uns. Und das Wichtige ist, diese Zahlen, die steigen immer schneller. Und wenn wir unser Verhalten nichts ändern, dann wird sich auch an diesem Anstieg nichts ändern.
Wenn die Zahlen schneller steigen, sind wir eben jetzt auch wieder bei den Neuinfektionen, also mehr als 11.000 innerhalb von 24 Stunden in Deutschland. Diese Zahl über 11.000, was sagt die denn im Moment aus?
Ja, da ist es einfach wichtig, nicht nur auf diese eine Zahl zu gucken. Die Infektionszahl, wenn man sagt 11.000, wow, ganz viele, ganz furchtbar. Aber dann muss man eben auf die Altersverteilung schauen. Wie gesagt, es sind im Moment die Jüngeren bis 34 Jahre. Das sind die Mehrzahl, die sich anstecken. Aber was man seit einigen Wochen auch sieht, ist eben, langsam ziehen die Älteren nach und ganz besonders die über 80-Jährigen, bei denen ist der Anstieg am steilsten. Absolut sind die Zahlen nicht hoch, aber da muss man sozusagen mit der Gleitsichtbrille drauf gucken, zwei Sachen gleichzeitig im Blick behalten. Einerseits, die Zahlen absolut sind noch nicht sehr hoch, aber dieser Trend, der ist beunruhigend, wenn wir nichts tun, wird sich das einfach weiterentwickeln. Das ist einfach so, niemand ist eine Insel. Diese aktive Generation, die sich häufiger einsteckt, einfach weil sie mehr Sozialkontakt hat. Das müssen jetzt nicht diese berüchtigten Partys hier in Berlin sein. Das ist auch der Spieleabend mit Freunden, der Geburtstag, die Hochzeit. Man kommt zusammen, spricht, lacht, trinkt, singt. Das sind Freunde, das ist Familie, da will niemand Abstand halten. Und das gibt eben dem Virus die Chance, sich auszubreiten. Und der wird dann eben auch weitergereicht an die Eltern, die Großeltern, die dann am Ende gefährdet sind.
Wie hoch, wenn wir uns diese Gruppen nochmal angucken, ist denn dann da eigentlich die Sterberate?
Ja, diese Zahl, die ist tatsächlich mit großer Vorsicht zu genießen. Und das liegt einfach daran, was man wissen will, ist, wie viele Leute sterben, nachdem man sich mit SARS-CoV-2 angesteckt hat. Das ist die Infection Fatality Ratio. Das Problem ist, niemand weiß, wie viele Leute sich wirklich anstecken. Das kann man tatsächlich nur schätzen. Und die Weltgesundheitsorganisation, die hält da Werte zwischen 0,5% und 1% für realistisch. Was man wirklich bestimmen kann, ist die sogenannte Case Fatality Ratio. Das ist die Zahl der Todesfälle bezogen auf die positiven Testergebnisse. Die kennt man ja. Und wenn man das ausrechnet, dann lag diese Case Fatality Ratio in Deutschland im Frühjahr sehr hoch, bei bis zu 7%. In der Zwischenzeit ist sie gesunken auf Werte unter 1%. Im Moment steigt sie wieder etwas an, eben weil sich die Älteren auch anstecken. Aber das hängt eben sehr von der Testaktivität ab. Jetzt haben sich die Center for Disease Control mal angeschaut, wie ist das denn in Relation zum Beispiel zur Influenza, zur Grippe?
Ja,
da hat man ja so ein Gefühl, für wie gefährlich man das hält. Und die haben 9.000 Covid-19-Patienten mit Influenza-Patienten verglichen in der Klinik. Und da lag die Sterblichkeit bei Covid-19 ungefähr 5-mal höher. Die hatten auch mehr Komplikationen. Das heißt, dieses Virus ist wirklich gefährlich, auch wenn wir das vielleicht noch nicht mit einer Zahl ganz genau festnageln können.
Was auf Social Media auch immer wieder auftaucht als Frage ist, wie viele liegen denn eigentlich im Moment im Krankenhaus? Wie viele von den Infizierten haben diese sogenannten schweren Verläufe, also mit Beatmung?
Da gibt es unterschiedliche Zahlen. Das Robert-Koch-Institut, das zählt erstmal nur die positiven Tests. Die Krankenhauseinweisungen, die führen sie zwar auch auf, aber das ist nicht so genau, weil es dafür keine Meldepflicht gibt. Aber auch wenn man sich diese Zahlen anschaut, der Trend geht nach oben. Im Sommer waren es etwa 400 Einweisungen pro Woche. Vergangene Woche waren es mehr als dreimal so viel. Also es stecken sich nicht nur mehr Leute an, sondern es kommen auch mehr Leute ins Krankenhaus. Und eindeutige Zahlen gibt es jetzt für die Intensivstation. Da gibt es das sogenannte Intensivregister. Da waren heute 1030 Personen verzeichnet, die wegen Covid-19 auf einer Intensivstation lagen. Knapp die Hälfte davon muss beatmet werden. Spannend auch hier der Zeitverlauf. So um den 10. September rum waren es nur rund 200 Intensivbetten belegt mit Covid-19-Patienten. 4 Wochen später hatte sich das verdoppelt. Und in nur 2 Wochen haben sich die Zahlen erneut verdoppelt. Also auch hier wieder diese exponentielle Entwicklung, aber nach wie vor da haben wir noch Luft. Es gibt 8000 freie Betten auf den Intensivstationen, wobei man sagen muss, so ein Intensivbett alleine mit allen seinen tollen Geräten nützt nichts, wenn kein Pfleger, keine Schwester dabei ist, die das auch bedienen. Das ist der Engpass. Tatsächlich, die Charité in Berlin hat schon begonnen, nicht so dringende Operationen zu verschieben, um Handlungsspielraum zu haben. Aber im Moment ist es so, dass tatsächlich auf deutschen Intensivstationen noch Patienten aus den Niederlanden mitversorgt werden können.
Ah ja, okay, das ist auch der Fall. Eine Frage kommt tatsächlich auch direkt hier aus der Redaktion von Annika. Das ist eine von denjenigen, die hier bei uns auch die Sendung plant. Und die hat heute gefragt, warum gibt es eigentlich keinen richtigen Wert, der wirklich die aktuelle Situation bewertet? Kann man darauf eine Antwort geben?
Also erstmal, es wäre einfach schön, wenn es so einfach wäre. Schon aus Sicht der Virologie, also wenn man jetzt nur die Biologie betrachtet, dann gibt es zwei relevante Werte. Die Basisreproduktionszahl, nämlich wie viele Leute stecken sich an, wenn so jemand infiziert ist. Das ist bei etwa 3 bei SARS-CoV-2, das ist durchaus ein beachtlicher Wert. Die zweite Zahl, das wäre die Sterblichkeit, darüber haben wir schon gesprochen. Aber so ein Virus existiert ja nicht im luftleeren Raum. Das trifft auf eine Gesellschaft und dann wird es kompliziert. Wie nah hocken die Leute aufeinander? Leben die Generationen gemeinsam in einem Haushalt? Wie sieht es bei den Krankenhausbetten aus? Und da entscheidet sich, wie sich so eine Epidemie entwickelt. Und dafür braucht man eben dann viele Zahlen, um das zu beschreiben. Aber wenn ich mir eine aussuchen müsste, dann wäre es wirklich die Zahl der Neuinfektionen bei allen Nachteilen, die das hat. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Die ist nah am Geschehen dran. Die Leute, die heute ein positiven Testergebnis erfahren, die haben sich vor etwa einer Woche angesteckt. Umgekehrt bedeutet das, selbst wenn wir heute einen radikalen Lockdown machen, überhaupt keine Neuansteckungen mehr haben, werden die Zahlen trotzdem noch eine Woche lang weiter steigen, einfach weil diese Ansteckungen schon passiert sind. Und wenn ich mich jetzt auf andere Zahlen konzentriere, auf die Leute, die im Krankenhaus liegen, dann gucke ich im Grunde 2 Wochen zurück in die Vergangenheit. Bei den Sterbefällen vielleicht auf 3 Wochen in die Vergangenheit, so Pi mal Daumen. Also wenn ich die Epidemie nicht nur beschreiben will, sondern wenn ich reagieren will, dann kommt man an dieser Zahl der Neuinfektionen nicht vorbei, sonst tappt man einfach im Dunkeln. Man kann vielleicht, wie Christian Drosten das vorgeschlagen hat, die Zahl der Neuinfektionen bei den Älteren betrachten. Aber darauf muss man sich fokussieren, sonst läuft man dem Geschehen einfach nur hinterher.
Volkert, vielen lieben Dank für deine vielen Antworten auf diese vielen Fragen, die es eben gibt rund um Corona und die aktuellen Zahlen, die wir von heute kennen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und das hier, das war vor ungefähr einer Woche.
Und gerade die Jugend ist es, an die wir jetzt auch appellieren müssen, lieber heute auf ein paar Feten und Feiern und Partys zu verzichten, um morgen und übermorgen gut leben zu können.
Angela Merkel mit ihrer Bitte wegen der steigenden Corona-Zahlen nicht so hart feiern. Die jüngeren Menschen, da haben wir schon drüber gesprochen in dieser Woche, die kriegen ja gerade ganz schön viel ab, ne? Weil ja, ihr feiert so viel und ihr seid mit Schuld daran, dass es so viel mehr Infektionen gibt. Dass das so absolut nicht stimmt, da haben wir schon drüber gesprochen hier im Update. Und jetzt gibt es auch noch eine Studie von der TUI-Stiftung, die zeigt eben auch nochmal ein anderes Bild. Und zwar hat die geguckt auf die Menschen, die so um die 16 bis 26 sind. Rahel Klein aus dem Nova-Team hat sich die Ergebnisse dieser Studie angesehen. Rahel, verhalten sich junge Menschen in der Corona-Pandemie jetzt, ja, wie verhalten sie sich? Also sind sie tatsächlich so rücksichtslos, wie man ihnen das so gerne vorwirft?
Nein, also zu dem Ergebnis kommt jedenfalls eine neue TUI-Jugendstudie, die ist heute vorgestellt worden. Und da hat das Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag der TUI-Stiftung eben junge Erwachsene im Alter von 16 bis 26 im September befragt. Und dabei kam eben raus, mehr als die Hälfte der Befragten hält die Corona-Einschränkungen für angemessen. Weitere knapp 20% wünschten sich härtere Maßnahmen. Und ganze 83% halten sich nach eigenen Angaben auch an diese Maßnahmen. Und dazu hat der Politikwissenschaftler Markus Spittler, der hat die Studie mitbetreut, heute gesagt:
Es gibt sicherlich junge Erwachsene, die sich schlecht an die Corona-Maßnahmen halten, aber sie sind nicht die Mehrheit.
Und deswegen sei dieses Bild, das suggeriert manchmal, dass ja Jugendliche sich da rücksichtslos verhalten, einfach falsch.
Haben die sich auch angeschaut, warum sich junge Menschen an die Maßnahmen halten? Also weiß ich nicht, vielleicht haben die ja Angst vor Bußgeldern oder so?
Genau, das haben die sich auch angeschaut. Und auch da sagen sie, die Solidarität der jungen Erwachsenen funktioniert. Fast 90% der Befragten haben angegeben, dass sie ja, sich vor allem an diese Maßnahmen halten, um andere zu schützen. Nur gut 60% haben Strafen als wichtigen Grund genannt. Und fast 80% der befragten jungen Erwachsenen finden es auch wichtig, sich selbst zu schützen. Und das wiederum heißt, dieses Bild, dass es Jugendlichen eher egal ist, ob sie sich jetzt mit Corona anstecken, weil die vielleicht denken, ich bin ja jung, es wird schon nicht so schlimm, das stimmt dieser Umfrage zufolge auch nicht. Die nehmen das schon ernst. Und die Forschenden haben heute auch bei dieser Vorstellung nochmal für mehr Verständnis für die Jugendlichen geworben.
Inwiefern mehr Verständnis? Was meinen die damit?
Naja, weil die halt sagen, dass junge Erwachsene einfach in einer ganz anderen Lebensphase stecken und für die ist es einfach härter, sich an solche Einschränkungen des sozialen Lebens zu halten, weil diese Lebensphase gerade in deren Alter für die eine ganz wichtige Orientierungsphase ist.
Man muss jetzt nicht jeden Feierwunsch der jungen Erwachsenen für den uneingeschränkt Verständnis zeigen. Aber man sollte dann doch schon anerkennen, dass es wichtig ist, dass junge Leute sich sozial austauschen können, auch weil sie dort einfach soziale Kompetenzen entwickeln und eine stabile Persönlichkeit.
Ja, das war nochmal Politikwissenschaftler Markus Spittler. Und deswegen, also weil diese Phase für junge Erwachsene eben so wichtig ist, wirken sich solche Einschränkungen natürlich ganz anders aus als vielleicht auf jemanden, der vielleicht zu Hause eine Familie hat, der auch schon ein bisschen älter ist, der einen Beruf hat und nicht in dem Maße auf externe soziale Kontakte angewiesen ist, sagt Markus Spittler. Und das fällt in den Augen der Erwachsenen auch am schwersten in der Pandemie, also der jungen Erwachsenen, also diese fehlenden sozialen Kontakte.
Ich meine, wir haben auch schon drüber gesprochen, ne? Also die jüngeren Leute kriegen gerade ganz schön viel ab, weil eben auch gesagt wird, hey, ihr seid schuld und so weiter und so fort. Also wenn man dann immer nur so Schuldzuweisungen macht, dann macht es ja auch nicht besser, ne?
Nee, das stimmt. Und da waren die Forschenden tatsächlich auch so ein bisschen vor einem Generationenkonflikt. Den kann man ja beim Thema Klimawandel auch sehen. Und da sagen die Forschenden eben, man sollte die Generationen jetzt nicht gegeneinander ausspielen. Laut dieser Jugendstudie ist die Zahl der Jugendlichen nämlich schon gewachsen. Die finden, dass die Politik eher die Interessen der Älteren verfolgt. Das waren im September 48%. Und diesen Eindruck hatten im Januar, als sie schon mal befragt wurden, nur 44%. Das heißt, da steigt die Anzahl. Und da sagen die Forschenden eben, da muss man aufpassen, dass da nicht so ein Generationenkonflikt wirklich einfach ja, wächst.
Entsteht, genau. Halten sich junge Erwachsene an die Corona-Maßnahmen? Eine neue Umfrage hat jetzt gezeigt, ja, nach eigenen Angaben befolgt die große Mehrheit dieser Menschen, der jüngeren Menschen, diese Maßnahmen, vor allem eben auch, um andere zu schützen. Alle Infos dazu von Rahel Klein.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bis jetzt war das für die katholische Kirche ja eine ganz klare Sache. Gleichgeschlechtliche Partnerschaften, da machen wir nicht mit. Und auf einmal kommt der Papst und der Papst sagt, Homosexuelle haben das Recht auf eingetragene Lebenspartnerschaften und sie haben das Recht, in einer Familie zu leben. Das hat Papst Franziskus gesagt in einem neuen Dokumentarfilm. Wann genau er das gesagt hat, das ist bisher noch nicht klar. Erste Reaktionen darauf gibt es natürlich schon. Konservative Katholiken in den USA sagen, das geht zu weit. Christliche LGBTQ+-Gruppen, die freuen sich darüber, dass sie unterstützt werden in diesem Punkt vom Papst. Und wir fragen uns ganz konkret, was bedeutet das denn für jemanden, der queer ist? Und dazu habe ich gesprochen mit Veronika Greve, die engagiert sich im katholischen LSBT-Komitee für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transpersonen. Veronika, als du das gehört hast, was der Papst gesagt hat, also Homosexuelle haben ein Recht auf gleichgeschlechtliche Partnerschaften, was war da dein erster Gedanke?
Ich glaube, erstmal habe ich mich sehr gefreut. Und auch, glaube ich, so ein bisschen durch die Wohnung getanzt. Mein zweiter Gedanke kommt aus meinem Engagement im queeren katholischen Bereich. Okay, erstmal Vorsicht, erstmal langsam. Ich glaube, wir erleben immer wieder, dass der Papst irgendwie Sachen sagt, die wir sehr positiv auffassen. Und dann aber doch nochmal zurückgerudert wird. Dazu muss man, glaube ich, auch wissen, dass der Papst sich wohl in Argentinien auch schon für eine zivile gleichgeschlechtliche Partnerschaft eingesetzt hat. Aber wohl mit dem Hintergedanken, die Ehe zu verhindern für gleichgeschlechtliche Paare. Also von daher, ich glaube, Freude, Hoffnung.
Aber auch eine gewisse Skepsis höre ich daraus. Kannst du uns die vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären? Warum bist du da trotzdem noch vorsichtig?
Wir wissen bis jetzt noch nicht, in welchem Kontext er das gesagt hat. Der Film ist noch nicht draußen. Und es ist auch so ein bisschen Skepsis, dass immer so ein bisschen die Frage ist, wenn der Papst was sagt, also was bleibt wirklich in den Strukturen? Und da wäre es natürlich schon schön, wenn man an Kirchenrecht oder Katechismus rangehen würde. Oder auch in Deutschland dann zum Beispiel eine Rechtssicherheit für gleichgeschlechtliche Mitarbeitende im kirchlichen Arbeitsrecht schaffen würde. Also von daher, es ist, glaube ich, ein Hoffnungszeichen, aber auch so ein bisschen eine Skepsis, was daraus wird. Also wir haben es ja auch schon erlebt, dass er gesagt hat, er möchte nicht über gleichgeschlechtliche liebende Menschen urteilen. Und etwas später kam dann doch so ein etwas unglückliches Interview, wo er doch wieder gesagt hat, ja, aber homosexuelle Kinder sollten doch mal zum Psychiater gehen oder
ja,
so.
Ja, genau. Und das war widersprüchlich, genau, dann auch einfach an der Stelle, ne? Warum möchtest du denn oder eben auch andere LGBTQ+-Personen, warum möchtet ihr denn überhaupt ein Teil der Kirche sein, also der katholischen Kirche, wenn die doch Homosexualität eigentlich ablehnt? Ich stelle mir das ehrlich gesagt schwierig vor, weil ich die ganze Zeit denken würde, dieser Widerspruch, wie klärt man den für sich selbst auf?
Also ich glaube, es ist ein Konflikt und ich glaube, ich kann auch sehr gut nachvollziehen, wenn queere Katholikinnen sagen, nee, in dieser Kirche ist kein Platz für mich, ich gehe. Und das hat dann, glaube ich, auch was mit Selbstschutz zu tun. Für mich persönlich, ich glaube, ich bin einfach katholisch und das ist so ein großer Teil von meiner Identität, dass ich da nicht gehen möchte. Und ich glaube, ich stelle dann auch immer so ein bisschen die Frage, was sagen wir, wenn wir von Kirche reden? Meinen wir Rom oder meinen wir, was vor Ort passiert? Oder meinen wir auch nochmal im übertragenen Sinne Kirche als Leib Christi? Und dann ist, glaube ich, für mich immer so ein bisschen der Ansatz zu sagen, ja, und warum sollte diese Kirche Rom gehören? Warum gehört die nicht irgendwie auch der Gemeinde und dem, was vor Ort passiert?
Du denkst eigentlich für dich diese Kirche nicht so weltumspannend erstmal, sondern für dich ist es wichtiger, dass das im Kleinen funktioniert. Habe ich das richtig verstanden?
Ich glaube, es ist beides. Wir sind eine Weltkirche und ich glaube, das ist auch total wichtig, dass wir da auf weltkirchlicher Ebene Verantwortung übernehmen. Also weil wir zum Beispiel von polnischen Katholikinnen irgendwie sehr furchtbare Sachen hören. Mhm. Trotzdem glaube ich, dass es sinnvoll sein könnte, für unsere Kirche Entscheidungen dezentraler zu treffen.
Was wünschst du dir denn oder welche Idee hast du denn, wie Gleichberechtigung eben von LGBTQ+-Personen in der Kirche aussehen könnte? Welchen Weg könnte man denn gehen?
Ich glaube, das ist ziemlich komplex. Zum einen müsste man wirklich an diesen Katechismus ran, der ja immer noch sagt, dass eine homosexuelle Neigung, ich habe es nicht ganz wörtlich parat, in sich ungeordnet ist, auf Englisch intrinsically disordered, weil das einfach für Menschen ein krasses Leid bedeutet, irgendwie ins Gesicht gesagt zu bekommen, du bist da irgendwie in dem Tiefsten, was dich ausmacht, irgendwie ungeordnet oder nicht richtig. Dann, glaube ich, ein Bewusstsein bei kirchlichen, hauptamtlichen und ehrenamtlichen zu schaffen, dass LGBT Teil der Gemeinde sind und dass man da irgendwie Kompetenzen aufbauen muss, um dann diskriminierungsarm oder diskriminierungsfrei zu handeln. Ich engagiere mich im katholischen LSBT-Komitee. Wir machen auch sehr gute Erfahrungen, dass es jetzt in einigen Bistümern Beauftragte häufig noch für homosexuellen Pastoral gibt. Da wäre es natürlich schön, wenn auch noch Transpersonen mitgedacht würden. Da einfach nochmal eine größere Vernetzung und uns nicht als Objekte, sondern als Subjekte wahrzunehmen, nach unseren Erfahrungen zu fragen und da zu überlegen, wie man eine Pastoral so ausbauen könnte, dass sie eben für Menschen, egal welchen Geschlechts oder welcher sexuellen Orientierung, irgendwie zu einem Mehr an Leben führt.
Veronika, dann danke ich dir sehr, dass du uns das erklärt hast, was deine Gedanken dazu sind, dass eben der Papst jetzt in der Dokumentation gesagt hat, Homosexuelle haben das Recht auf eingetragene Lebenspartnerschaften. Wir halten fest, du bist ein bisschen vor Freude rumgesprungen bei dir in der Wohnung, aber du bleibst auch nach wie vor skeptisch. Danke dir fürs Gespräch, Veronika.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Carsten, wenn ich dir jetzt verrate, dass ich eher so der Kniffeltyp bin, bin ich dann direkt raus oder meinst du findest noch was für mich?
Also an der Stelle werden wir für dich eine unglaubliche Vielfalt von weiteren Spielen finden, die ähnliche Spielmechanismen haben, die auf Kniffel aufbauen, das Spielprinzip konsequent weiterführen und absolut im Trend sind.
Jetzt werde ich aber schon neugierig. Das ist Carsten Höger, der hat die Oberahnung von Spielen. Er leitet die Spieliothek in Herne und da kann man sich fast 15.000 Spiele ausleihen. Welche Spieletrends es gibt, heute wäre ja eigentlich der Tag gewesen, um das rauszufinden, denn heute wäre die Spielemesse gewesen in Essen. Aber wegen Corona geht das alles nur digital. Carsten, wie ist denn das bei dir? Essen, Spielemesse, ist das eigentlich ein fester Termin für dich?
Seit vielen, vielen Jahren wäre das ein sehr fester Termin für mich gewesen. Und ich vermisse es auch sehr schmerzlich, denn ich fürchte, so sehr ich es schätze, dass man sich große Mühe gegeben hat, das Ganze in digitaler Form auf die Beine zu stellen, es ist nicht dasselbe. Es bietet nicht dasselbe Spielgefühl, wie wirklich vor Ort zu sein und das alles zu sehen.
Deswegen gut, dass es euch gibt, dass man sich bei euch wenigstens die Spiele schon mal ausleihen kann. Vielleicht nicht die aller aktuellsten, aber ihr habt eben unheimlich viele, 15.000 Spiele bei euch. Kennst du die alle?
Nein, natürlich nicht. Und ich wage zu behaupten, dass es niemanden auf der Welt gibt, der wirklich all diese Spiele kennt. Jeder hat seinen persönlichen Geschmack und selbst große Experten, die mit großem Ehrgeiz daran gehen, jedes Jahr alle möglichen Neuheiten zu sichten und davon so viele wie möglich, werden es nicht schaffen, alleine alle Titel durchzuspielen, die in einem einzigen Jahr veröffentlicht werden.
Wenn die Leute jetzt zu euch kommen, ne, sind die dann völlig orientierungslos oder sagen die sowas wie ich, ich spiele gerne das und das? Also wissen die schon so ungefähr, was die wollen?
Wir haben hier viele Menschen, die sich mit Spielen sehr gut auskennen und dann auch sehr spezifische Fragen stellen können. Andere wiederum fragen einfach nach guten Spielen. Das ist eine Frage, die so im Prinzip gar nicht zu beantworten ist,
ja,
weil gut, ähnlich wie bei Filmen und Büchern, an dieser Stelle äußerst subjektiv ist. Auf diese Art und Weise versuche ich dann herauszufinden, welche Spiele diese Menschen wohl mögen, indem ich eben frage, was spielen sie denn so, was mögen sie?
Mhm. Was würdest du mir denn empfehlen in dem Fall? Also du weißt jetzt, ich der Kniffeltyp, was sagst du, was könnte ich noch spielen?
Kniffel gehört zu einer, also mittlerweile würde man das so kategorisieren, zu einer Spielefamilie, für die sich in jüngeren Jahren der Begriff Roll and Write eingebürgert hat. Das sind einfache Spiele, häufig würfelbasiert, wo es darum geht zu würfeln, Würfelergebnisse auszuwerten und häufig etwas auf einem Block zu markieren. Ein weiteres klassisches Spiel, das viele, viele Menschen fasziniert hat, ist das Spiel Quicks, das auf einem ganz ähnlichen Prinzip basiert. Und genau das würde ich empfehlen.
Okay, gut. Merke ich mir mal. Habe ich abgespeichert hier ganz da oben in der Hirse. Kommen wir vielleicht nochmal kurz auf die Spielemesse zurück, Carsten. Trend dieses Jahr, habe ich gelesen, sind unter anderem kooperative Spiele. Was ist denn das?
Kooperative Spiele, das bedeutet, dass alle zusammenspielen, das heißt, man versucht gemeinsam ein Ziel zu erreichen, spielt gegebenenfalls gegen einen Spielmechanismus oder versucht ein Rätsel zu lösen. Aber es gibt in dem Sinne in der Spielrunde keine Gewinner oder Verlierer, sondern wenn gewonnen wird, dann gewinnen alle gemeinsam.
Ist das nicht langweilig?
Das hätte man vor 20 Jahren tatsächlich so gesagt, denn bis vor ungefähr 10 Jahren spielten kooperative Spiele bei den Brettspielen so gut wie keine Rolle. Aber es gibt seither unzählige Titel, die den Gegenbeweis angetreten sind, dass das überhaupt nicht langweilig ist.
Carsten Höger ist Oberchecker bei Spielen. Er ist der Leiter von der Spieliothek in Herne und wir haben ein bisschen mit ihm geredet in Deutschlandfunk Nova im Update über Spiele, welche Trends es gibt und so weiter und so fort.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das hier, das klingt interessant und gleichzeitig klingt es auch so, dass man sich so fragt, aber wie bitteschön soll das jetzt genau funktionieren? Bis 2050 könnte Deutschland unterm Strich kein CO2 mehr ausstoßen, ohne dass wir großartig auf irgendwas verzichten müssten. Das sagen Forschende von drei Umweltdenkfabriken. Und heute haben sie dazu eine Studie vorgestellt, die eben zeigt, wie das funktionieren soll. Das gucken wir uns natürlich genauer an, zusammen mit Marcel Heberlein, der ist ARD-Korrespondent in Berlin. Marcel, keine Treibhausgase mehr bis 2050 ohne großartigen Verzicht. Wie soll denn das gehen?
Naja, also diese Denkfabriken, die die Studie in Auftrag gegeben haben, die wollen am liebsten ja die Bundesregierung beraten und der Bundesregierung so ein bisschen so einen Weg aufzeigen, wie es gehen kann. Und deshalb haben die sich jetzt so Annahmen genommen für dieses Szenario, die möglichst nicht so mega radikal sind, wo man also seine Lebensweise komplett umstellen muss und wir essen kein Fleisch mehr und sparen dadurch CO2 ein und so weiter. Das kommt bei Politikerinnen und Politikern ja oft sehr schlecht an, wenn man so radikale Annahmen macht. Deshalb will die Studie einfach zeigen, ja, es geht. Man kann Klimaneutralität bis 2050 hinkriegen, wenn man an ein, zwei Stellschrauben dreht und man muss dafür gar nicht komplett das Leben umstellen.
Dann lass uns doch mal gucken, welche Stellschrauben das sind. Also wo müssten wir ansetzen?
Es geht vor allem um erneuerbare Energien, das sagt die Studie auf jeden Fall. Also wir brauchen schnell viel mehr Windräder und Solaranlagen in Deutschland. Das ist entscheidend, weil die Studie halt so ein Szenario beschreibt, in dem wir in der Zukunft viel mehr Strom brauchen. Also wir heizen dann zum Beispiel mit Strom, wir fahren mit Strom, Stichwort E-Autos. Aber dieser ganze Strom, der darf halt nicht mehr aus Gas und Kohle kommen, wie jetzt oft noch. Mhm. Dabei wird ja oft CO2 in die Luft geblasen, das wollen wir nicht mehr, sondern der ganze Strom muss halt aus erneuerbaren Energien kommen. Und im Gegenzug muss dann zum Beispiel der Kohleausstieg viel schneller passieren, sagt die Studie. Offiziell geplant ist ja bis 2038 und die Studie sagt, bis 2030 wäre eigentlich nötig.
Das ist jetzt ein Punkt, also erneuerbare Energien, da müssen wir ran. Du hast das ja auch gerade schon angesprochen, hier Elektroautos und so weiter. Ist das auch noch ein Punkt, wo wir vielleicht mit Veränderungen rechnen müssen, also Verkehr, Mobilität und so weiter?
Ja, genau. Also die Autos würden wir eben nicht mehr mit Benzin fahren, sondern wir würden E-Autos fahren und im besten Fall eben den Strom aus erneuerbaren Energien holen und vielleicht eben auch in großen Städten gar nicht mehr so viel Auto fahren, mit unserem eigenen Auto fahren, sondern lieber umsteigen auf Bus, Bahn, Fahrrad und so weiter, wie das ja jetzt oft auch schon passiert. Das sagt das Szenario auf jeden Fall. Es muss also nicht jeder auf sein Auto verzichten. Man kann auch ein E-Auto haben, aber in der Stadt lieber mal Gedanken machen. Und davon geht das Szenario schon aus, dass viele Leute dann eher ein Auto nur noch mieten werden für längere Strecken vielleicht auch oder für einen Urlaub.
Und wird denn die Energie, die du ja eben auch schon angesprochen hast, in einem klimaneutralen Deutschland, wird die dann teurer als jetzt?
Also im besten Fall nicht, weil es soll ja vor allem die Technik ersetzt werden, die eh raus muss. Also zum Beispiel eine alte Ölheizung, ne? Dass man die ersetzt mit einer neuen, grüneren Technik. Und dann würde man wahrscheinlich auch Strom aus Wind und Sonne würde man billiger machen und im Gegenzug dafür Öl und Gas teurer, damit die Leute einen Anreiz haben, eben mehr auf erneuerbare Energien umzusteigen, auch beim Heizen zum Beispiel. Und es müsste am Ende auch eine Förderung vom Staat geben für neue grüne Technik. Also zum Beispiel, wenn ich eben die Ölheizung raushaue und dafür eine Wärmepumpe einbaue.
Okay, Marcel, ich bin immer noch so ein bisschen skeptisch, beziehungsweise frage mich, wenn wir jetzt mal diese beiden Punkte nehmen, es gibt ja noch mehrere, aber das sind so zwei große jetzt, also erneuerbare Energien, Verkehr, dann stoßen wir 2050 wirklich gar kein CO2 mehr aus? Kann doch eigentlich nicht sein.
Naja, so ein bisschen was würde schon noch übrig bleiben, sagt die Studie. Selbst wenn wir jetzt zum Beispiel Flugzeuge und Schiffe am Ende mit einem neuen Treibstoff betanken, der aus Windstrom und Sonnenstrom hergestellt wird. Selbst wenn wir die Industrie CO2 frei kriegen, indem wir da zum Beispiel ganz viel Wasserstoff einsetzen, der dann eben auch aus erneuerbaren Energien oder mit Hilfe von erneuerbaren Energien gewonnen wird. Zum Beispiel bei der Stahlproduktion könnte viel Wasserstoff eingesetzt werden. Das würde sehr helfen. Aber die Landwirtschaft zum Beispiel, die ist dann auch 2050 wahrscheinlich noch ein Problem, weil wir in diesem Szenario wahrscheinlich immer noch relativ viel Fleisch essen. Es entstehen durch Tiere einfach sehr viele Treibhausgase und den allerletzten Rest, den kriegen wir einfach sehr schlecht weg an CO2. Den müssten wir dann entweder unter die Erde pumpen, also einbunkern unter der Nordsee zum Beispiel, oder wir hören halt auf, so viel Fleisch zu essen wie bisher. Dann müssten wir auch weniger Tiere halten und es gäbe auch weniger klimaschädliche Gase. Aber dann sind wir eben wieder dabei, dann müssten wir unser Verhalten auch als Gesellschaft schon ziemlich radikal ändern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Als Kellnerin oder als Kellner, als Reinigungsfachkraft oder im Supermarkt an der Kasse, da verdient man nicht so viel. Das ist der sogenannte Niedriglohnsektor und der ist groß in Deutschland. 2018, da hatte etwa jeder fünfte Angestellte einen Lohn, der hat bei knapp 11 Euro gelegen. Wie sieht das denn eigentlich aus, wenn man das vergleicht mit anderen Niedriglöhnen in anderen Ländern? Unser Nova-Reporter Martin Krinner hat dazu mit einem Volkswirtschaftler gesprochen und er erzählt euch jetzt erstmal von einer Frau, die für weniger als 11 Euro pro Stunde arbeitet.
Susanne Holtkotte arbeitet als Reinigungskraft in einem Krankenhaus in Bochum. Und dort muss sie zum Beispiel die Betten sauber machen.
An guten Tagen hat man es nur mit normal verschmutzten Betten zu tun. Aber es gibt natürlich auch die Tage, wo man sich das Bett am liebsten wegwünscht. Wir sind in einem Krankenhaus. In diesem Haus sterben Menschen. Menschen werden in den Betten wiederbelebt. Die Betten können stark verblutet sein. Die können stark eingenässt sein, verkotet sein. Also man findet grundsätzlich alles in so einem Bett.
Für diesen Job bekommt Susanne Holtkotte 10,56 Euro. Und damit liegt sie eindeutig im Niedriglohnbereich.
Ich bin immer dankbar, wenn der Monat zu Ende ist. Aber manchmal ist wenig Geld und viel Monat, das ist die falsche Reihenfolge.
Inzwischen ist Susanne Holtkotte wahrscheinlich die bekannteste Niedriglöhnerin Deutschlands, weil sie in Talkshows aufgetreten ist und Arbeitsminister Hubertus Heil beim Bettenreinigen angelernt hat. Und diese Auftritte hat sie einem Buch zu verdanken, das sie über ihre Situation geschrieben hat. Unter ungewöhnlichen Bedingungen.
Also das Buch ist im Schneidersitz auf dem Sofa entstanden mit einem Kugelschreiber und einem Ringbuch, weil ich keinen Computer habe.
Tja, mit 10,56 Euro macht man eben keine großen Sprünge. Und genauso wie ihr geht es in Deutschland noch weiteren 8 Millionen Menschen. Diese Zahl stammt vom Statistischen Bundesamt. Sie bezieht sich auf das Jahr 2018 und wurde am Mittwoch veröffentlicht. Und Vorsicht, jetzt kommt ein bisschen Mathematik. Diese 8 Millionen Leute mit Niedriglohn verdienen weniger als 11,05 Euro in der Stunde. Das ist genau 2/3 des mittleren Stundenlohnes und der lag 2018 bei 16,58 Euro. Mittlerer Stundenlohn heißt jetzt, die Hälfte aller Angestellten verdient weniger als 16,58 Euro, die andere Hälfte mehr. Nun sind viele Firmeninhaber, Freiberufler oder erfolgreiche Künstler in dieser Statistik natürlich nicht berücksichtigt. Und das Ende der Lohnskala bei den abhängig Beschäftigten liegt deutlich weiter oben. Es gibt Jobs, in denen pro Stunde weit über 50 Euro gezahlt wird. Nur in diesen Jobs arbeiten dann deutlich weniger Menschen.
Ganz am Ende, da wo 65 Euro und mehr in der Stunde gezahlt werden, können Sie sich ja vorstellen, was das für Monatseinkommen sind. Da haben wir dann noch knapp unter 200.000 Beschäftigte, die so ein ordentliches Salär beziehen.
Sagt Stefan Sell, Volkswirtschaftler an der Hochschule Koblenz. Jetzt könnte man denken, naja, wer im Niedriglohnbereich beschäftigt ist, der muss sich halt anstrengen, dann kann er schon nach oben weiterrücken. Die Realität sieht aber häufig anders aus.
Also die bisherigen Befunde zeigen, dass für weit über die Hälfte der Niedriglohnbeschäftigten auch jahrelang kein Aufstieg zu beobachten ist nach oben. Und wenn sie einen richtigen Aufstieg machen, wo die Leute dran denken, dass man sich wirklich materiell deutlich verbessert, dann gelingt das eigentlich nur Leuten, die durch eine Berufsausbildung oder durch ein Studium eine Qualifikation erworben haben, die sie dann sozusagen in die obere Mitte oder ganz nach oben hieft.
Für Susanne Holtkotte würde das zum Beispiel heißen, besser putzen bringt nichts. Ein höherer Abschluss muss her. Und inzwischen ist die Zahl der Beschäftigten mit Niedriglohn aber so weit gestiegen, dass Deutschland im Vergleich zu allen anderen EU-Staaten auf Platz 6 liegt. Nur Bulgarien, Polen und die drei baltischen Staaten haben noch mehr als unsere 21%.
Es gibt andere Länder wie die skandinavischen Länder in der EU, die haben 3 oder 4%. Selbst Länder wie Frankreich liegen mit knapp 9% deutlich unter den Werten für Deutschland. Das heißt, wir haben ein richtig heftiges Niedriglohnproblem in Deutschland.
Denn die größte Schwierigkeit ist, wer heute 11 Euro verdient, der wird nicht nur jetzt schlecht bezahlt, er wird auch keine anständige Rente bekommen, meint Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
Da liegt die Schwelle bei 12 Euro. Also wenn Sie 12 Euro über 40 Jahre mehr oder weniger Vollzeit arbeiten, dann kommen Sie auf diese knapp 900 Euro, die Sie nachher an Rente in Anspruch haben.
Der große Niedriglohnsektor ist also ein zunehmendes Problem. Nicht nur für die Betroffenen, sondern, wenn es nicht gelöst wird, auch für die Steuerzahler. Denn die müssen ja die Grundrente bezahlen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.